Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Niau, dem Formel 1 Podcast mit mir, dem Robin. Und ich freue mich sehr, zurück zu sein, denn nach einigen, ich sage mal, mäßig spannenden Rennen die Saison, war dieses Rennen, beziehungsweise waren diese Rennen in China dieses Wochenende, wie ich finde, echte Highlights. Ich hatte richtig Spaß an diesem Formel 1 Wochenende. Das lag nicht nur daran, dass es das erste Sprint-Wochenende war, dazu gleich mehr, sondern auch daran, dass das Rennen tatsächlich schlicht und ergreifend spannend war. Unter die Rennen waren es beide, auch wenn das Ergebnis das gar nicht so sehr vermuten lässt. Es zeigt für mich sehr, dass die Ergebnisse gar nicht so mega wichtig für mich sind, um die Spannung zu bewerten oder sagen wir mal der WM-Kampf allgemein, sondern es wirklich darum geht, wie ereignisreich die Rennen selbst waren. Und hier war es dann tatsächlich so, obwohl wir erneut zwei Rennen hatten, in denen Max Verstappen mit großem und uneinholbarem Vorsprung gewonnen hat. Lustigerweise beide Rennen mit ziemlich genau 13 Sekunden Vorsprung. Mit dem Unterschied, dass Max Verstappen diese 13 Sekunden im Sprintrennen in gerade einmal 10 Runden herausgeholt hat. Also Max Verstappen war unglaublich dominant in diesem Wochenende. Ich sage gefühlt jedes Wochenende, er war noch dominanter als in den vorherigen Rennen. Aber auch heute war es wieder so, beziehungsweise dieses Wochenende war es auch so, dass er über eine halbe Sekunde im Durchschnitt schneller war als der Zweitplatzierte im Rennen, der in diesem Fall auch nicht Sergio Perez hieß, sondern Lando Norris im McLaren Mercedes. Auch das ein echtes Highlight. Lando Norris hat ein richtig gutes Wochenende gehabt mit leider ja bei ihm bekannten Schwächen mal wieder, denn wir bleiben mal zunächst beim Sprint-Qualifying. Dieses Wochenende war ein Sprintwochenende, wie bereits gesagt, und das Sprintformat kennen wir nun schon aus den vergangenen Jahren. Im Kern heißt es einfach nur, wir haben nicht nur eine Qualifikation und ein Rennen, sondern wir haben auch noch eine Sprintqualifikation für ein Sprintrennen, in dem das Rennen dann eben kürzer ist. Ich glaube, es waren 19 Runden in diesem Falle. Wird immer kontrovers diskutiert. Ich persönlich bin der Meinung, naja, je mehr, desto besser. Also ich habe nichts dagegen, wenn die halt öfter fahren müssen. Da kann ich mir mehr angucken, muss ich mir aber nicht mehr angucken. Wenn ich will, kann ich mich ja weiterhin auf die Hauptrennen konzentrieren. Aber ich sehe nicht, wie das für Zuschauer ein schlechtes Ding sein muss sein sollte, wenn man halt mehr von dem Sport bekommt. Ich finde, das ist eine schöne Sache, und ich finde auch, dass diese Sache mit dem Sprintrennen, wo die dann ohne große Boxenstops auskommen, oft genug gut funktionieren, dass es für mich auch wie eine gute Idee scheint. Bei der Sprintqualifikation, die dann jetzt am Freitag war, das war das neue Format, dass wir zunächst am Freitag statt einem zweiten freien Training die Sprintqualifikation hatten, direkt nach dem ersten freien Training. Und dann hatten wir Samstag vormittags oder morgens das Sprintrennen und dann ein paar Stunden nach dem Sprintrennen am Samstag die Qualifikation für das Hauptrennen und dann am Sonntag das Hauptrennen. Und das macht gerade den Samstag, finde ich, sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend. Und am Freitag bei der Sprintqualifikation gab es tatsächlich Regen in der letzten Session dieses im Sprint Qualifying 3, also im letzten Teil dieser Qualifikation, was halt immer spannend ist und was dazu führt, dass die Autos so ein bisschen, naja, es ist nicht mehr egal, in welchem Auto sitzt, das ist zu viel gesagt, auch im Regen hat jetzt ein Williams andere Möglichkeiten als ein Red Bull oder ein McLaren, aber es ist schon so, dass Regen bis zu einem gewissen Punkt die Fahrer alle auf den gleichen Stand setzt und es deutlich mehr auf individuelles Fahrertalent ankommt, im Regen gut zu fahren, weil die Autos natürlich allgemein alle deutlich langsamer sind. Das sieht man auch an den verschiedenen Bestzeiten in diesen Sessions. Du hast zum Beispiel bei Carlos Sainz, der in der ersten Sprint-Qualifying hat eine 1:36 als beste Zeit gefahren, während er seine beste Zeit im Q3 im Regen 2 Minuten war. Also fast 30 Sekunden, in dem Fall 25 Sekunden langsamer, was natürlich bei so einer 1,5 Minuten langen Runde wirklich sehr extrem ist. Und unter diesen Umständen schaffte es tatsächlich, Lando Norris auf die Pole Position zu fahren vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Und was für eine geniale Top 3. Lando Norris, Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Das klingt schon großartig. Max Verstappen versteckte sich dann direkt dahinter auf Platz 4, weil er einfach keine richtig gute Runde drauf bekommen hat und in seinen guten Runden dann in irgendeiner Stelle immer einen Fehler gemacht hat, sodass er neben die Strecke dann fuhr und die Runde nicht zählte. Ähnliche Spielereien gab es auch bei Norris, der zunächst einmal wurde dem die Runde aberkannt, seine schnellste Runde, die auch extrem schnell war, 1:57.9 im Vergleich zu Lewis Hamiltons 1:59.2 auf Platz 2. Das war dann aber ein Fehler, das war eine nicht korrekte Auslegung der Regeln, deswegen wurde diese Runde wieder hergestellt und er konnte dann tatsächlich im Sprintrennen von Platz 1 an den Start gehen, was ihm nicht besonders viel gebracht hat, ganz im Gegenteil, denn er hatte einen schlechteren Start als Lewis Hamilton, wollte den ersten Platz aber nicht aufgeben, was dann dazu führte, dass er er hat sich von der Strecke abdrängen lassen, aber das stimmt nicht. Er hat einfach einen Fehler gemacht. Lewis Hamilton hat ihn nicht wirklich von der Strecke gedrückt, sondern Lando Norris hat abseits von der Ideallinie auf dem dreckigen Teil der Strecke versucht, außen an Lewis Hamilton wieder vorbeizugehen, beziehungsweise mit ihm weiter um diese Position zu kämpfen. Und da war es dann halt rutschiger, als Lando Norris es vorgesehen hat, weswegen er dann neben die Strecke rutschte und so dann wieder auf Platz 7 auf die Strecke kam, wenn ich mich richtig erinnere. Im Endeffekt wurde er dann Sechster. Als Sechster kam er im Endeffekt ins Ziel, direkt vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri, der kein sehr gutes Wochenende hatte. Das muss man auch sagen. Ebenfalls ein echtes Highlight tatsächlich bei dem Sprint-Qualifying war die Leistung von Kick Sauber, denn die waren bisher auch richtig mies. Das ist ja eines der Flop 5 Teams, wenn man das so nennen möchte. Wenn man das als Gegenteil von Top 5 darstellen möchte, war Kick Sauber so eines der, die am weitesten hinten waren. Aber in den letzten ein, zwei Rennen, gerade Bottas, wirkte immer besser. Das hat man richtig gemerkt. Aber auch Zhou Guanyu konnte richtig gute Arbeit leisten, dann vor allen Dingen im Sprint-Qualifying. Aber sie haben es auch schon im Trockenen beide geschafft, im Sprint-Qualifying in die Top 10 zu kommen, was halt schon echt verrückt ist. Also es wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend ist. Es ist auch das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, denn im Regen dann selbst war Zhou Guanyu dann tatsächlich 2,5 Sekunden langsamer als der nächste Nicht-Kick Sauber. Deswegen soll man das jetzt nicht zu hoch hängen, aber dass halt beide Sauber es in die Top 10 geschafft haben im Sprint-Qualifying, ist halt wirklich, 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 wirklich krass und wirklich beeindruckend. Es konnte leider nicht in Punkte umgewandelt werden und zwar wirklich knapp, denn im Sprint wurde Zhou Guanyu tatsächlich Neunter und im Sprint-Qualifying ist es so, dass nur die ersten 8 Punkte bekommen, das heißt, er bekam dann keine Punkte und ging wieder ohne Punkte leer aus. Das wird sich aber eventuell auch nächstes Jahr ändern, denn für die normalen Rennen ist eine Regeländerung vorgesehen, ist vielleicht so viel gesagt, aber angedacht und es scheint zumindest gerade Unterstützung unter den Teams zu finden, dass nämlich nicht nur die ersten 10 Menschen Punkte bekommen, die ersten 10 Fahrer, sondern die ersten 12. Und die Punkteverteilung auf den vorderen Plätzen soll genauso bleiben wie jetzt, aber auf den hinteren Plätzen gibt es dann eben ein bisschen mehr Punkte für Platz 8, 9, 10 und dann gibt es noch zusätzlich 2 Punkte für Platz 11 und einen Punkt für Platz 12. Ich finde auch, das ist eine absolut korrekte Sache. Ich würde sogar noch 5 Schritte weitergehen. Ich würde tatsächlich bis zum letzten Platz, also abgesehen vom letzten Platz, jedem Punkte geben, die hier ins Ziel kommen. Also ich würde tatsächlich gucken, hey, der 19. bekommt immer noch einen Punkt und zwar einfach nur, um dafür zu sorgen, dass sich die Kämpfe überall lohnen. Ich finde es halt sehr, sehr schade, dass es egal ist, ob du 17. oder 11. wirst, weil das ist schon ein großer, großer Unterschied und du merkst halt, wie es dann ja auch Fahrern so ein bisschen egal ist, wo sie dann hinten sind. Und ich glaube, das könnte sehr, sehr helfen, gerade bei so einem eng gestaffelten Fahrerfeld, wie das jetzt der Fall ist, wo von Platz 10 bis Platz 20 im Grunde alles passieren kann oder oftmals von Platz 9 bis Platz 20, wenn ein, zwei Fahrer von den Top-Teams einen Fehler machen, da kann dann richtig viel Spannung reingebracht werden und ich finde, das ist auch eine akkuratere Darstellung der aktuellen Situation, als jetzt auf die Ergebnisse zu gucken, wo halt Logan Sargeant, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu, Esteban Ocon und Alexander Albon allesamt mit 0 Punkten dastehen, obwohl diese Fahrer sehr unterschiedliche Ergebnisse eingefahren haben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für ihre Teams. Und ich fände das schön, halt auch auf den hinteren Plätzen wertschätzen zu können, dass jetzt zum Beispiel den Albon, wenn der Ziel kommt, dass er dann eher, ja, weiß ich nicht, Platz 12, 13 ins Ziel kommt, während Logan Sargeant regelmäßig auf den letzten Plätzen rumgurkt. Ich finde es schon wertvoll, da einen Unterschied zu merken. So weit wird es erstmal nicht gehen, aber zumindest die ersten 12 sollen dann Punkte bekommen. Ob es dann auch eine Änderung gibt, dass die ersten 10 im Sprintrennen Punkte bekommen, das weiß ich nicht. Ich glaube, das wurde auch noch nicht offiziell angesprochen, wie das dann das Sprintformat da verändert werden soll, ob es verändert wird. Aber im Kern, finde ich, ist das eine gute Sache und gerade jetzt in einem Fahrerfeld, wo die ersten 10 Plätze, wenn nicht wieder Lance Stroll, wie das in diesen beiden Rennen der Fall war, völlig verkackt, dann ist der 10, sind die ersten 10 Plätze eigentlich schon abgehakt und ja, dann fahren alle anderen Teams so ein bisschen einfach zum Spaß eine Freude rum, was ein bisschen bitter ist. Also das Sprint dann, Norris leider direkt nach hinten gefallen und im Vorne konnte dann aber tatsächlich Lewis Hamilton sich beweisen gegen seine Mitkonkurrenten, natürlich abgesehen, wie gesagt, von Max Verstappen, der ist sehr problemlos an ihm vorbeigegangen und hat dann, wie gesagt, in 10 Runden 13 Sekunden Vorsprung herausgefahren, ohne viel Probleme. Aber es hat tatsächlich Sergio Perez schafft es nicht, an Lewis Hamilton vorbeizugehen, sodass dann die Top 3 aus Verstappen, Hamilton und Perez bestand und dann dahinter Leclerc und Sainz in den Ferrari, die dieses Rennwochenende nicht so recht wach wurden, gefühlt. Also die Ferrari waren nie so richtig auf Platz 2 hinter den Konstrukteuren, hinter Red Bull, sondern es war immer ein Mercedes dabei, es war immer ein McLaren dabei, es war immer ein Aston Martin dabei, der irgendwie den weggefahren ist und denen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das sieht man dann auch in der Hauptqualifikation für das Hauptrennen. Da schaffte es dann wieder Max Verstappen ohne große Probleme auf die Pole Position zu fahren, vor Perez auf der zweiten Position, aber dann extrem beeindruckend, Fernando Alonso unter trockenen Konditionen fuhr er tatsächlich auf Platz 3, was extrem krass ist und falls ihr euch fragt, ja, was ist denn mit seinem Teamkollegen, unser aller Liebling Lance Stroll, er schaffte es noch nicht mal in die dritte Qualifikation, sondern schied dann als 11. tatsächlich aus. Das war tatsächlich kein großer Unterschied. In der zweiten Qualifikation fuhr Alonso eine 1:34.65, während Lance Stroll eine 1:34.83 fuhr, aber man weiß ja, dass es extrem knapp ist in den ersten beiden Qualifikationssessions, um weiterzukommen, wo es nur um wenige Zehntel und Hundertstel darauf ankommt. Manchmal sogar Tausendstel. Waren es hier wieder Tausendstel? Nee, dieses Mal waren es mehr als Tausendstel. Das ist ja keine Ausnahme, ne? Das war ja bei der Sprintqualifikation auch so, das habe ich jetzt gar nicht nochmal gesondert erwähnt. Da hat sich Lance Stroll auf Position 15 qualifiziert. Also auch eigentlich sehr indiskutabel und kam dann im Endeffekt auf Platz 14 ins Ziel, während er sich hier dann am Hauptqualifikation auf Platz 11 qualifizierte, während sein Teamkollege in beiden Qualifikationssessions in die Top 3 fuhr. Das hat sich dann auch beim Rennen nicht groß geändert. Lance Stroll tatsächlich wieder einer der auffällig schlechtesten Fahrer des Rennens. Zunächst einmal, weil er auch einfach viel dann hinten festhing, nicht so wirklich es schaffte, so easy ist vielleicht zu viel gesagt, aber so konsequent, nennen wir es mal, in die Top 10 zu fahren, wie man es eigentlich von ihm erwarten sollte. Und es ging dann so weit, dass er schließlich sein Rennen komplett zerstörte, indem er Ricciardo hinten drauf fuhr. Völlig unprovoziert. Ricciardo während einer Safety-Car-Phase, die leider richtig schade ausgelöst wurde von Valtteri Bottas, der ein richtig tolles Rennen fuhr, der nach seiner Qualifikation im Sprintrennen, die ja toll war, sich für das Hauptrennen, habe ich noch nicht gesondert erwähnt, ebenfalls auf Platz 10 qualifizieren konnte. Ebenfalls richtig krass, übrigens hinter Nico Hülkenberg, der es auf Platz 9 schaffte, erneut richtig, richtig gute Leistung, gerade im Vergleich mit Magnussen, der dieses Rennwochenende auch auf keinen grünen Zweig kam. Aber Hülkenberg auf 9 und Bottas 10, wirklich sehr extrem beeindruckende Leistung. Und die beiden Fahrer waren es dann auch, die halt um den 10. Platz kämpften im Rennen selbst, was mäßig gut dann funktioniert hat für Bottas, weil es schließlich einfach mit einem Motorschaden kaputt ging. Sie konnten übrigens sich auf Platz 9 und 10 statt auf Platz 10 und 11 qualifizieren, weil Lewis Hamilton nach seinem sehr erfolgreichen Sprintrennen auf Platz 2 leider bei der Qualifikation dann richtig daneben fasste und sich nur auf Platz 18 qualifizieren konnte. Der hat dann aber im Laufe des Rennens eben die Fahrer Bottas und Hülkenberg aufholen können und konnte sich deswegen wieder weiter nach vorne mogeln, sodass dann quasi nur noch ein Platz, nämlich der 10. Platz übrig war, weil halt Stroll weiter hinten war. Dann war es aber so, Bottas ohne Eigenverschulden litt unter einem explodierten Motor. Ich weiß nicht, ob es ein Motorschaden war oder ob es ein Getriebe war, da bin ich mir gerade nicht sicher. Jedenfalls fiel er aus und sein Auto konnte nicht so einfach weggeschoben werden, weswegen es eine Safety-Car-Phase geben musste. Und während dieser Safety-Phase hat sich ironischerweise Alonso dann einmal verbremst in einer Kurve und musste dann, also dieser Verbremser führte dazu, dass er dann doller bremsen musste als eigentlich geplant und tiefer in die Kurve reinging, was zu so einem Ziehharmonika-Effekt führte, wo halt alle hinter ihm natürlich immer ein bisschen mehr bremsen mussten als ihre Vordermänner. Aber wenn du dir diese Situation mal von oben ansiehst, dann bremsen alle relativ konsequent. Weil die halt sehen, mein Vordermann wird langsamer und wir fahren hier langsam, dann bremse ich mal. Außer Lance Stroll, der bereits in den Scheitelpunkt der Kurve guckt und nicht auf seinen Vordermann, was während der Safety-Car-Phase herrlich unnütz ist und deswegen fast ungebremst, war natürlich nicht, zum Glück jetzt nicht so schnell, weil es während der Safety-Car-Phase war, aber er ballert einfach Ricciardo rein. Also er hat gar nicht verstanden, dass überhaupt Leute mehr bremsen als sonst, sondern er ballert ihm einfach hinten rein und fährt wirklich mit seinem Aston Martin unter den RB vor ihm, sodass er wirklich aufsetzt, sag ich mal, auf die Nase von Aston Martin. Was dann verrückt ist, dass zunächst beide Fahrer weiterfahren konnten. Ricciardo ist dann schließlich ausgeschieden, weil sein Auto zu kaputt war, wenig überraschend, aber tatsächlich, Stroll ist dann noch weitergefahren und hat sich dann um die letzten Plätze in den Kampf geliefert mit Magnussen. Und das ist ziemlich verrückt, weil der ist ihm so reingedonnert, dass die Nase nicht kaputt war. Ist ein Wunder. Ricciardo extrem angepisst darüber. So angepisst habe ich ihn selten gesehen, eigentlich seit seinem Monaco-Rennen nicht mehr. Weil ihm dann auch während eines Interviews gesagt wurde, wie pisst wiederum Stroll reagiert hat im Teamradio, wo er halt meinte, so, der hat mich gebreakcheckt, was soll das, mimi. Und auch in den Interviews danach mit seiner leidenschaftlich sympathischen Art halt irgendwie nur so sagte, so, ja, war halt doof, so, da hat einer zu viel gebremst und dann gab es einen Ziehharmonika-Effekt und ich konnte eigentlich ja auch nichts dafür, lol. Obwohl alle anderen Leute ja auch in der gleichen Ziehharmonika drin waren und keiner seinem Vordermann in die Karre geknallt ist, so wie er das gemacht hat. Da ist dann tatsächlich Ricciardo die Hutschnur geplatzt, sagt man das so? Ich sage das jetzt einfach so. Und fing ein bisschen an zu fluchen, sagte Fuck that guy in einem Live-Interview. Und man merkte richtig, wie ihm das Gesicht entgleiste. Fand ich aber mal schön, diese Leidenschaft zu sehen. Und es ist halt schade für Ricciardo, weil der hatte echt ein gutes Rennwochenende. Konnte sich vor Tsunoda qualifizieren, nachdem der wirklich, wirklich weit hinter den Erwartungen zurückblieb. In den letzten Rennwochenenden war das eigentlich eines, das ein bisschen mehr versprochen hat, allerdings dann im Endeffekt ausgeschieden aus dem Rennen. Im Sprint wurde er 11. Aber auch da deutlich vor Tsunoda, der 16. wurde. Und leider das Gleiche geschah dann auch Tsunoda, ebenfalls unverschuldet ausgeschieden aus dem Rennen. Denn bei ihm ist dann halt einfach Magnussen in die Karre gefahren und hat ihm das Auto kaputt gemacht. Auch da konnte Tsunoda absolut nichts für. Also das mal wieder das Stroll-Update. Es ist tragisch, dass der tatsächlich so ziemlich gesichert ist, auch fürs nächste Jahr wegen seinem Papa, weil das ist einfach ein komplett verschwendetes Cockpit. Du hast mit Aston Martin ein Team, was in den Händen von Alonso immer wieder zeigt, dass es in den Top 5 mitfahren kann. Es ist eigentlich ein Team, was, glaube ich, eher auf Platz so 6, 7, 8, 9 oder 10 sich wiederfinden würde, wenn es rein um Teamleistung geht. Aber in den Händen von Alonso fährt er dann wirklich regelmäßig auch nochmal eine ganze Ecke weiter vorne mit. Und Stroll schafft das halt einmal alle 2 Jahre und ansonsten ist er einfach einer, der es noch nicht mal in die Top 10 regelmäßig schafft. Das ist richtig bitter zu sehen, das ist richtig lame zu sehen und ja, finde ich einfach sehr, sehr schade, dass da dank der, ja, dank des Besitzes des Teams seines Vaters wieder nichts anderes sehen. Wo wir gerade bei Aston Martin sind, während des Sprintrenns gab es noch eine schöne, spannende Situation, in der die beiden Spanier, Carlos Sainz und Fernando Alonso, sich einen sehr, sehr leidenschaftlichen Kampf lieferten, von dem dann im Endeffekt Sergio Perez profitieren konnte, weil er an beide vorbeigehen konnte, um so noch auf den dritten Platz zu fahren, weil er vorher eigentlich hinter Charles Leclerc, hinter Carlos Sainz und auch hinter Alonso festhing und deswegen sich sehr glücklich zeichnen kann, noch auf den dritten Platz gekommen zu sein, weil tatsächlich Sainz und Alonso so ein bisschen, also vor allen Dingen Alonso, da tatsächlich übermotiviert waren. Das war ein Fehler von Alonso, das muss man ganz klar so sagen, denn der Kampf war eigentlich schon vorbei. Sainz hat es geschafft, an Alonso vorbeizugehen, aber dann kam Alonso nochmal an und divebombt ihn einfach divebombt im Grunde in den Ferrari rein. Ja, in einer Kurve bremst er so spät, dass er die Kurve nicht mehr kriegt und berührt halt das Auto von Sainz. Nicht viel, aber genug, dass er sich dabei selbst den Reifen aufschlitzt und dadurch dann an die Box kommen muss und im Grunde halt ausscheidet und dann nicht ins Ziel gekommen ist als einziger in dem Sprintrennen und hat dann halt eine Top 5 Rennposition im Endeffekt verschenkt. Weil selbst wenn Perez, Leclerc und Sainz an ihm vorbeigegangen wären, wäre er Sechster geworden, nicht Fünfter. Aber auch das sind dann immer noch 3 Punkte im Gegensatz zu 0, die er dann jetzt bekommen hat. Und dann gab es auch noch Leclerc und Sainz, die auch noch gekämpft haben, wo Sainz Leclerc ganz schön weit rausgedrückt hat und die sich auch sogar leicht berührt haben, wo sich Leclerc wiederum nicht glücklich darüber gezeigt hat. Ihr seht, es gab ziemlich viele Ereignisse. Es war echt ein spannendes Sprintrennen, obwohl das Ergebnis jetzt nicht besonders aufregend ist, aber das Rennen selbst war spannend und so war es dann eben auch im eigentlichen Rennen. Das war richtig schön zu sehen. Hamilton, der sich durchs Feld gearbeitet hat, unglücklich mit seinem Auto. Du hast der Platz 10, der heiß umkämpft war. Bo Bottas, einer der Mitkonkurrenten war, den Hülkenberg dann im Endeffekt mal wieder erfolgreich verteidigen konnte, um einen weiteren Punkt reinzuholen. Aber auch da besonders erwähnenswert, ein weiteres Team, was sich extrem positiv entwickelt hat seit dem Start, obwohl wir jetzt erst im 5. Rennen sind, ist Alpine. Denn ganz knapp hinter Hülkenberg, gerade mal 2 Sekunden auf Platz 11, damit nur 2 Sekunden von einem Punkt entfernt, ist Esteban Ocon, der im Alpine Elfter wurde und zwar gar nicht so weit weg von seinem Teamkollegen Pierre Gasly, der nämlich 7 Sekunden dahinter und nur 2 Positionen auf Platz 13 hinter ihm ebenfalls ins Ziel kam. Was ein großer Fortschritt ist im Vergleich zu den ersten Rennen, in denen Alpine mit Abstand und abgeschlagen das letzte Team war. Da sind sie jetzt von weggekommen. Währenddessen Williams kommt weiterhin auf keinen grünen Zweig. Albon auf Platz 12 ins Ziel gekommen. Immer noch keinen Punkt geholt nach 5 Rennen. Eine riesige Enttäuschung für ihn, während Sargent traditionell auf dem letzten Platz ins Ziel kam. So kennt man es ja leider mittlerweile. Und Fernando Alonso litt unter allgemein der Aston Martin, litt unter extrem großem Reifenverschleiß. Und das spürte dann Fernando Alonso, weil er einen Boxenstopp mehr machen musste als die Leute um ihn herum, was dazu führte, dass er dann am Ende noch einmal in die Box kam und dann mit neuen Reifen sich so weit nach vorne gekämpft hat, wie es ging. Ich glaube, er kam auf Platz 12 oder 13, ich bin mir nicht ganz sicher, zurück auf die Strecke und hatte dann einige Runden Zeit, um so weit nach vorne zu fahren, wie er konnte, was er dann auch tat und so im Endeffekt dann auf Platz 7 ins Ziel kam, was jetzt nicht unglaublich krass ist, aber trotzdem eine gute Sache, dass er es vor einem McLaren schaffte, der war aber auch beschädigt, Oscar Piastri, und eben vor dem zweiten Mercedes von Lewis Hamilton. So, dass wir jetzt tatsächlich eine Championship haben, die auf den Plätzen so 2 bis 5 eigentlich ziemlich aufregend ist, wie ich finde. Du hast Sergio Perez, der dieses Wochenende echt trotz mäßiger Leistung und einem unglaublichen Abstand hinter Verstappen so ein bisschen Glück hatte, beide Male auf Platz 3 ins Ziel zu kommen, finde ich. Der 85 Punkte hat, dann 9 Punkte hinter ihm gerade mal, Charles Leclerc. Also Perez profitiert da insgesamt sehr davon, dass quasi nicht gerade als einen zentralen Verfolger gibt, sondern es sehr aufgeteilt wird. Du hast einmal Charles Leclerc, der tatsächlich auf Platz 3 ist insgesamt, was mich ein bisschen überrascht, weil er ja eigentlich auch enttäuscht in dieser Rennsaison bisher. Aber da ja Carlos Sainz einmal ein komplettes Rennen aussetzen musste, ist er auf Platz 4, aber auch gerade mal 7 Punkte hinter Charles Leclerc mit 69 Punkten. Dann noch einmal 11 Punkte dahinter Lando Norris auf Platz 5 mit 58 Punkten. Und dann hast du schon die 20 Punkte Abstand zu Platz 6 mit Oscar Piastri. Übrigens Unterschied zwischen Lance Stroll und Fernando Alonso. Fernando Alonso hat 31 Punkte, ist damit auch vor Lewis Hamilton, während Lance Stroll 9 Punkte gerade hat und mit 9 Punkten gerade mal 2 Punkte vor Yuki Tsunoda liegt, was ziemlich, ziemlich verrückt ist. Es war ein wirklich tolles Rennwochenende und ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt bereits wissen, dass wir noch weitere tolle Rennwochenenden mit Fernando Alonso bekommen werden, denn er hat 2 weitere Jahre unterschrieben bei Aston Martin, ein bisschen überraschend. Er wurde halt für die offenen Plätze bei Mercedes oder bei Red Bull mitgehandelt. Aber hat sich jetzt tatsächlich dazu entschlossen, auch mit den 2026 den Motorenregeländerungen bei Aston Martin zu bleiben. Und ich hoffe ihm sehr, dass er es schafft, ein Rennen dort nochmal zu gewinnen. Das war damals auch die große Tragik, finde ich, bei Michael Schumachers Comeback bei Mercedes, dass er kein einziges Rennen nochmal gewinnen konnte und dann wieder in den Ruhestand ging. Und direkt im Jahr danach war Mercedes dann das Top-Team. Das finde ich bis heute sehr, sehr schade, dass er da nicht noch ein Jahr drangehängt hat. Er war ja nicht mehr auf der Spitze seines Könnens, das war ja offensichtlich, aber ich glaube, ein Rennsieg wäre da auf jeden Fall noch drin gewesen. So sehen wir aber Alonso nochmal 2 weitere Jahre und also der fährt gut wie eh und je, einer der, wenn nicht der beste Fahrer im ganzen Feld, auch in seinem Alter noch. Ich freue mich auch sehr, sehr zu sehen, wie halt Hülkenberg brilliert diese Saison. Ich würde sagen, der beste Fahrer gerade im Verfolgerfeld und einer, der sehr hart sich jeden Punkt gerade verdient. Immer halt nur einen Punkt, aber er ist jetzt auf Platz 10 insgesamt. Nee, warte mal, ich bin in der falschen Liste. Ich möchte gerne zu den Standings hier. Hülkenberg ist auf Platz 13 mit 4 Punkten hinter dem einmaligen Ferrari-Fahrer Oliver Baum mit 6 Punkten und dann halt Yuki Tsunoda mit 7 Punkten. Und dann haben wir dahinter noch einmal Kevin Magnussen mit einem Punkt und diese 4 Punkte sind wirklich hart, hart erarbeitet. Und ich habe da großen Spaß dran, weil wir auch nicht wissen, aber es gibt sehr konkrete Gerüchte, dass Hülkenberg zu Sauber wechseln wird. Jetzt werden sich vielleicht manche Leute denken, warte mal, Sauber ist doch schlechter als Haas gerade. Jein, geben sie eigentlich ja gerade nicht so viel. Vor allen Dingen, da geht es aber um 2026, denn 2026 wird Sauber offiziell in zum Audi-Werksteam verwandelt und da wird halt richtig Geld reingesteckt von Audi, die bekommen eine eigene Power-Unit und so weiter und so fort da wollen sie halt gerne auch einen deutschen Fahrer natürlich haben und mit Hülkenberg hätten sie da einen, der gerade richtig, richtig gute Leistungen vollbringt und das wäre natürlich der zweite große Traum, wenn Hülkenberg es mal aufs Podium schaffen würde, ein einziges Mal in seiner Rennkarriere, denn er hält dann natürlich den Rekord für die meisten Rennen ohne, also absolvierten Rennen, ohne ein Podium eingefahren zu sein. Und zwar mit Abstand. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich diese Liste auf die Schnelle finde. No Podium without. Meiste Rennen ohne ein Podium erreicht zu haben. Auf Platz 1 Nico Hülkenberg mit 211 Rennen und auf Platz 2 ist auch ein Deutscher, Adrian Sutil, mit 128 Rennen. Also der wird dann diese Saison 100 Rennen mehr haben als der nächste, was natürlich einfach daran liegt, dass die meisten Fahrer, die es nie aufs Podium schaffen, dann auch nicht die unglaublich 20-jährigen Formel-1-Karrieren haben, im Gegensatz zu Nico Hülkenberg, der jetzt mit Unterbrechungen seit 2010 in der Formel 1 tätig ist, so richtig seit 2012. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass und ich würde es ihm extrem gönnen, dass er es tatsächlich mal eben aufs Podium schafft. Übrigens, wir haben einen aktuellen Fahrer, der einen ähnlichen Rekord hat, nämlich Lando Norris, weil der hat nämlich die meisten Podiums ohne einen Sieg, was ja auch, ne, dieses, wo ja eins zusätzlich hinzukam bei diesem Rennen, der hat jetzt 109 Rennen insgesamt gefahren, hat in diesen 109 Rennen 15 Podiums geholt und aber keinen einzigen Sieg. Damit ist er der Platz 1 in dieser Liste vor Nick Heidfeld, der 13 Podiums in 185 Rennen, aber ohne Sieg geholt hat. So, wann sehen wir uns denn wieder? Wir gucken mal in den Kalender bei der Formel 1. Das nächste Rennen findet in den USA, in Miami statt. Findet in Miami statt und zwar vom 3. bis zum 5. Mai nächste Woche. Miami, keine sehr tolle Rennstrecke, aber ich bin wieder extrem heiß und gespannt darauf, was für absolut lächerlich furchtbares Programm wir zu sehen bekommen in den Vereinigten Staaten. Das ist immer großartig und immer unglaublich cringy und ich mag das. Eines von drei US-Rennen in diesem Jahr. Wir haben noch eins im Oktober wo sind wir denn im Oktober? Sind wir da nochmal in Miami oder wo sind wir da? Steht das hier irgendwo? Nee, sehe ich hier gerade leider nicht. Doch in Austin. In Austin sind wir im Oktober und dann im November sind wir in Las Vegas, was ja letztes Jahr ein Highlight war auf gewisser Art, dieses Rennen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns wieder hören würden. Ach so, natürlich nicht vergessen, ein Blick auf die F1 Fantasy Results. Super wichtig, kennen wir doch alle. Das war ein ganz schön durchwachsenes Rennwochenende für mich persönlich, weil ich einerseits halt Fahrer hatte, die richtig gute Leistungen vollbracht haben, aber andererseits auch Fahrer, die einfach darunter litten, dass sie halt technische Probleme hatten, wodurch dann auch ich natürlich leide, weil ich dann weniger Punkte bekomme. Ich schiele da groß auf Bottas. Ich habe tatsächlich Bottas in meinem Team. Also als ich dann sah, dass er ausschied mit einem Motorschaden, während er um Platz 11 kämpft oder um Platz 10 ja sogar kämpfte, hat mich das sehr, sehr traurig gemacht. Ich konnte meinen Platz jetzt aber erstmal verteidigen, ist aber richtig, richtig knapp in meiner Region. An der Spitze immer noch mit großem Abstand Jürgen mit seinem Team Salami for Life hat auch in diesem Rennwochenende wieder 311 Punkte geholt, was richtig ordentlich ist. Auf dem zweiten Platz auch noch Johannes mit seinem PayPal Nestle BP Racing. Neu auf dem dritten Platz Tristan mit Tantris Rennbude, der auch unglaubliche 367 Punkte dieses Rennen geholt hat, weil er Max Verstappen den Dreier extra DRS gegeben hat, was er clever ist, weil es ja auch ein Sprintwochenende war. Was ja dazu führen müsste, dass er dann auch mehr Punkte da nochmal geholt hat, ne? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, als ich meinen Dreier-DRS-Punkte gemacht habe. Auf Platz 4 nach hinten ist Fabian gerutscht mit 1009 Punkten und dann bin ich immer noch auf Platz 5 dahinter mit 1007 Punkten. Noah Samuel mit Gambling-Sponsor F1 mit einem Punkt weniger 1006 Punkten auf Platz 6 und Tom mit seinem Team Slicks auf Platz 7 mit 1005 Punkten. Ja, also Platz 4 bis Platz 7 sind 4 Punkte Unterschied. Und das kann deswegen sich natürlich sehr, sehr schnell ändern. Macht mir aber echt Spaß. Ich finde, das ist ein tolles Ding. Aktuell mein Team sieht, glaube ich, immer noch genauso aus wie vorher. Genau, wir haben Verstappen, Hülkenberg, Albon, Alonso und Bottas. Und als Team Teams habe ich Red Bull und Haas, übrigens immer noch so die ersten beiden in unserer Rangliste, tatsächlich ohne Verstappen, scheint sich tatsächlich zu rentieren, da eher ein paar Fahrer dabei zu haben, die dann gesichert so auf den vorderen Plätzen der Top 10 Punkte zu holen, als auf Verstappen zuzugreifen und dafür dann nur so Backmarker holen zu können, wie ich und viele andere es auch haben. Ne? Also nicht nur, ich habe halt Verstappen und Alonso als Topfahrer, aber Alonso hat halt nicht so viele Punkte geholt in diesem Rennwochenende dank seinem Sprintrennfehler. Im Sprint ging er halt mit minus 14 Punkten raus und im eigentlichen Rennen wiederum hat er 8 Punkte, im eigentlichen Rennwochenende hat er 14 Punkte geholt, weswegen er dann wo hat er denn die Punkte geholt? Ich glaube im Sprint Qualifying im Endeffekt, ja genau. Also das war ein bisschen bitter zu sehen. Die Punkte werden da wirklich hauptsächlich von Red Bull und Verstappen bei mir geholt, kann ich wirklich so sagen. Und mein Wechsel zu Haas als Team hat sich definitiv sehr, sehr gelohnt. Das war eine gute Entscheidung. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wie immer, falls ihr auch mit reinguckt in die F1 Fantasy League und auf unserem Discord. Da habe ich auch dieses Wochenende live mitkommentiert während des Rennens. Das hat auch viel Spaß gemacht. Also ich habe nicht über Audio mitkommentiert, sondern wir waren halt im Live-Renn-Channel und hatten da einfach Spaß dran, ein bisschen dazu zu schreiben, was wir da gerade gesehen haben. Und da könnt ihr gerne mitmachen. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts zu dem Discord. Ich hoffe, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder nach dem nächsten Rennen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.